Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 23. September. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Nils Fließert und bei mir sitzt
Jan Grüneberg.
Moin Jan.
Hallo.
WM ist vorbei, ein Teil, und wir müssen uns damit abfinden, dass dieses Riesenspektakel nun hinter uns liegt und wir vertreiben uns die Zeit mit weiterem Triathlon-Spektakel. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Die WM ist ja auch erst zur Hälfte vorbei.
Ja, eben, genau. Also der andere Teil, der Hawaii-Teil, der folgt natürlich und da gehen wir natürlich ganz oft und ganz tief noch drauf ein. Das soll heute nur, ja, aber doch, am Rande wird es eine Rolle spielen. Aber wir gucken natürlich auf die T100, die am Wochenende stattgefunden hat. Und ich bin ganz ehrlich, so im Vorfeld, so in diesem Nizza-Rausch, in dem man noch war, habe ich echt erst so ein bisschen gedacht so, okay, T100, das geht mir eigentlich gar nicht so, weil ich das immer höchst spannend finde. Naja, klar. Und als ich dann gesehen habe, wie das Renngeschehen sich entwickelt, dann war es auch wieder klar. Dann hatten sie mich auch wieder.
Ja, also wie immer, Spektakel, Spektakel, Spektakel. In allen Rennen. Es gab ein packendes Laufduell, worauf alle sich schon gefreut hatten. Auch wenn es am Ende vielleicht nicht so spannend ausgegangen ist, wie man sich das vielleicht gedacht hatte. Aber ja, du hast es gesagt, es sind natürlich immer die hochkarätigen Athleten, mit denen die T100 auch immer Werbung macht. Die sind natürlich wirklich dabei und deswegen ist immer richtig Feuer im Ofen.
Genau, das kann man immer so sagen und richtig spannend war es auch schon vorher. Also es war ja so ein bisschen auch dann die Frage, wer nutzt diesen Termin überhaupt? Das Rennen stand ja mal auf der Kippe, sollte er eigentlich woanders stattfinden und wurde dann abgesagt aufgrund von Bauarbeiten im Hafen und dann musste man einen neuen Ort finden. Trotzdem auch in Spanien, deswegen hieß es dann jetzt irgendwann nur noch T100 Spain. Aber du hast es doch immer so schön im Hinterkopf. Wie hieß der Ort nochmal?
Oropesa del Mar.
Genau, del Mar. Del Mar war wichtig, also es wurde im Meer geschwommen. Also als Ersatztermin, also Termin nicht, es war derselbe Termin, aber es war ein gänzlich anderer Ort. Und ansonsten ist ja so das, was man bei der T100 kriegt, du hast es gesagt eingangs, ist ja immer so ein bisschen, ja, das ist so das Paket, ne? Also auf jeden Fall richtig, richtig Action, richtig schnell, richtig, ja, fast auch, kann man sagen, immer so ähnliche Rennverläufe mittlerweile, ne? Weil natürlich auch ähnliche Leute am Start sind und die Top-Favoriten, die sich jetzt so rauskristallisieren, habe ich so den Eindruck, die lassen auch wenig andere Rennverläufe zu eigentlich, aufgrund ihres Athletenprofils.
Ja, also es gibt ja mittlerweile eigentlich nur noch Hayden Wild und Jelle Gaines, die Rennen unter sich ausmachen. Außer Jonas Schomuck ist jetzt öfter dabei, aber da werden wir gleich noch drüber sprechen.
Darauf wollte ich hinaus,
ja.
Genau.
Und ja, genau, also bei Hayden Wild überrascht es mich immer wieder, wie gut er doch Rad fährt. Weil er ist einfach so ein leichter Athlet und so ein kleiner Mann, hätte ich fast gesagt. Aber dass er da mit Rico Bogen immer mitfahren kann, und das finde ich einfach richtig krass. Und dann auch so zu laufen. Und ich habe das Duell schon angesprochen. Es war natürlich das Duell von Hayden Wild und Jelle Gaines um den Sieg, worauf sich alle gefreut hatten, dass Jelle Gaines jetzt auch mal gleichzeitig mit Hayden Wild vom Rad kommt und nicht irgendwie mit 3 Minuten Rückstand, wie es sonst bei den Rennen immer gewesen war. Ja, aber Hayden Wild hat das irgendwie gar nicht gejuckt und ist einfach 3 Minuten schneller gelaufen als Jelle Gaines und dann war das Ding auch schon wieder rum.
Ja, und irgendwie ist es ja, wenn man rückblickt, ich meine, wir haben uns jetzt ja an den Gedanken gewöhnt, dass er wieder da ist und dass er sich nichts anmerken lässt. Wie krass wäre, also noch krasser von den Siegen kann es ja nicht werden. Er hat alle gewonnen, an denen er teilgenommen hatte, aber die Streak hätte ja noch länger sein können.
Ja.
Und wäre es vermutlich auch gewesen, kann man eigentlich so sagen, weil es gibt wenig Grund dafür, warum er schlechter drauf gewesen sein sollte vor seinem Unfall. Auf jeden Fall kann man sagen, das, was er geschafft hat, rüber zu retten und das, was er geschafft hat, wie er sich ihn wieder in Form zu bringen. Und du hast es gesagt, das ist so gut, dass der Rennverlauf eigentlich fast egal ist. Und wie frustrierend muss das für die anderen sein, oder? Also ich meine, es gab dieses Phänomen ja schon oft in der Triathlon-Geschichte auf unterschiedlichen Distanzen und ja, auf der Langdistanz, wenn man die Frodeno-Ära, sagen wir mal so, nehmen will oder Daniela Rief oder noch weiter vorne, auch wo es einfach klar war, der Sieg geht nur über diese eine Person und dann gucken wir mal, was für den Rest übrig bleibt und ob vielleicht diese eine Person auch immer einen schlechten Tag hat, dann kann auch mal jemand anderes gewinnen. Also ein schlechter Tag reicht eigentlich schon nicht mehr, sondern irgendwie ein Sturz oder ein Infekt oder irgendwas, was dazu führt, ja, dass der Rennverlauf auf den Kopf gestellt wird. Aber bei den Männern muss man tatsächlich so sagen, ist es jetzt so, es ist egal. Wenn er mit Rückstand reinkommt, dann holt er es beim Laufen auf. Wenn es jemand geschafft hat, wie Rico Bogen zum Beispiel, vorne rauszufahren, mal in Singapur oder dann ist er da. Und wie frustrierend, so habe ich den Satz angefangen, der sehr lang geworden ist, Entschuldigung dafür. Wenn man Hayden Wild um sich hat im Rennen und sieht, okay, wird wohl darauf hinauslaufen, dass er mit uns in die Wechselzone geht. Schlecht.
Ja, das ist schlecht. Ja, also ich weiß nicht, ob es frustrierend ist oder ob es einfach vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Ansporn noch ist, man kann ja immer nur die Athleten schlagen, die auch da sind, und ob das, wenn du weißt, Hayden Wild ist da, dass es vielleicht, weil du weißt, dass es einfach so ein dominierender Athlet ist, dass das vielleicht dich nochmal so ein bisschen auch antreibt, noch mehr im Training jetzt und vor allem jetzt in Hinblick auf die letzten Rennen. Ein paar sind es ja noch, bis es dann zum Grand Final in Katar kommt, Ende des Jahres, dass man jetzt einfach für die zweite Jahreshälfte sich dieses Ziel setzt, im Hausaufgabenheftchen einmal Hayden Wild schlagen in der T100, und dann gibt es nochmal so einen Ansporn. Ich glaube, Linus Sanders hätte schon längst ein Bild über seinem Laufband hängen, wenn er in der T100-Serie dabei wäre.
Stichwort Linus Sanders kommen wir ja auch nochmal zu. Da wird sie auch, muss man ja auch überlegen, was hängt der sich da jetzt alles noch hin? Ne, Patrick Lange ist verewigt, Jan Frodeno ist verewigt, jetzt vielleicht Norweger-Bild möglicherweise, ja, schauen wir mal. Da werden wir ja immer gut informiert in seinen Videos, da wissen wir ja, was aufgehängt wird, aber wie wollte ich eigentlich da erzählen? Ja, ich meinte eigentlich auch nicht so frustrierend auf die Gesamtsituation, sondern tatsächlich dann im Rennen, weil Rico Bogen, der Name ist schon gefallen zum Beispiel, der immer unfassbar viel einsetzt. Im Schwimmen sowieso am Anfang, da ist die Gruppe einfach ja auch schon, da gibt es mehrere gute Schwimmer, aber dann auf dem Rad der dominierende Athlet ist und da richtig, richtig, richtig drauf tritt und so viel investiert und dann auch oft als Erster auf die Laufstrecke geht und es dann aber einfach nicht abwenden kann, das Schicksal. Das meine ich mit frustrierend.
Das ist auf jeden Fall frustrierend.
Und dann hat ja auch das Schicksal ihm noch so diese Karotte hingehalten, dass er ja auch schon mal ein T100-Rennen gewonnen hat. Also er weiß auch, wie sich das anfühlt. Ja.
Ein Rennen, bei dem Hayden Wild nicht am Start war.
Ja, das ist dann halt immer das Problem. Das hat Sam Laidlow gesagt in Nizza bei der Pressekonferenz. Das war quasi das Erste, was er an den Kopf geworfen gekriegt hat, als er 23 da Weltmeister geworden ist in Nizza. Naja, die Norweger waren ja auch nicht da. Dann so tsch, tsch. Ja. Ich meine, ja, ist ja ein Fakt. Also, ne, so ist es. Aber das ist natürlich immer unfair, weil du kannst ja als Athlet...
Jan Frodeno war da, Patrick Lange war da, ja, Magnus Detlef war da. Ja, also, wer soll noch?
Ja, die Norweger. Ja. Haben wir ja jetzt gesehen, rückblickend betrachtet. Ne, aber so kannst du ja nicht argumentieren. Du kannst immer nur die schlagen, die da sind. Und ja, deswegen ist das jetzt so. Ich wäre okay mit Hayden Wild als Gesamtsieger. Wir stellen hier mal am Anfang des Jahres unsere... Ja,
darauf wird es wohl hinauslaufen.
Genau, unsere wilden Thesen auf, was wir glauben, wie die Saison laufen wird. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann lautete eine meiner Thesen, ein Hotshot gewinnt die T100. Ja, maybe. Schauen wir mal. Mal gucken, was ich sonst noch so alles erzählt habe. Aber da kümmern wir uns dann zur Adventszeit drum. Jetzt nochmal hier beim Rennen bleiben. Wenn wir im Männerrennen sind, haben wir angesprochen? Hayden Wild haben wir gesagt. Lass über Jelle Gehens reden. Du hast es gesagt, diesmal ja ein bisschen Pech hatte. Er ist gestürzt. Hat man gar nicht gesehen. Letztendlich in der Übertragung und so weiter ist er erst quasi rausgekommen im Zielinterview und mächtig eingeschlagen auf dem Asphalt, aber hat es dann so weit abschütteln können, dass er immerhin Erster auf die Laufstrecke gegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also die Situation war folgende: Er wollte Hayden Wild, also beziehungsweise er ist in das Windschattenfenster hinter Hayden Wild gefahren und musste an ihm vorbeifahren, weil der Race Ranger rot geleuchtet hat. Das war dann ganz kurz vor dem Kreisverkehr, der so ein bisschen der Wendepunkt war. Und da ist er dann einfach zu schnell reingefahren, weil er noch vorbeifahren musste und dann weggerutscht. Er meinte so 40, 45 Sekunden verloren insgesamt und musste dann auf den restlichen 4 Radrunden dann wieder reinfahren, was natürlich auch dann viel Kraft kostet.
Viel Aua,
was vielleicht auch den Rückstand dann beim Laufen erklärt. Das kann man natürlich hinterher, das wird er und sein Trainer Ben Ressel natürlich genau analysieren. woran es dann gelegen hat, aber könnte ich mir jetzt spontan erstmal so vorstellen, dass das auch ein ausschlaggebender Grund dafür wäre. Genau, musst du diese Lücke dann zufahren und der ewige Zweite, der ewige andere Podiumskandidat, wenn Mika Noten noch dabei ist, dann sind die immer so Zweiter oder Dritter. Hat natürlich dieses Jahr auch schon ein Rennen gewonnen, aber also ich glaube,
ja. Und ja, ist ja der amtierende 73-Weltmeister. Da hat, er Hayden White da hat er Hayden White in den Sack gesteckt.
Ja.
Ja, also ich erinnere mich immer noch an sein Zielinterview, wo er dann auch mal ein bisschen überrascht war quasi so davon, dass es mit der Pace gereicht hat. Also zwischendrin hat er nicht mehr dran geglaubt, dass das funktioniert. Aber da ist es aufgegangen. Ne? Da ist er dran geblieben, hat sich nicht aufgerieben in einem Laufduell, sondern hat gesagt, ja, ich hole ihn noch von hinten ein. Aber es scheint jetzt eine andere Saison zu sein. Es scheint im Moment nicht zu reichen, aber wie gesagt, er ist der amtierende 73-Weltmeister und die 73-Weltmeisterschaft kommt noch. Und die kommt, und da sind wir wieder beim Punkt, ohne Hayden White.
Das ist richtig. Und auch wieder ein Profil, was leichteren Athleten entgegenkommt mit den vielen Höhenmetern auf der Radstrecke.
Ja, und Jelle Gins hat aber ja auch so, also auch er würde nicht zu den Athleten gehören, wenn man jetzt, nimm mal die Top-Radfahrer in der T100, würde man ihn nicht aufzählen. Nee. Aber er ist ja davon nicht weg. Also ne, er gehört ja nicht zu denen, die irgendwo sind und dann hoffen müssen, dass es irgendwie vielleicht noch nach vorne reißt, sondern der ist ja immer da, so in Schlagdistanz, würde man, glaube ich, dazu sagen. Ne? Dass er eben da nicht aus dem Rennen den Anschluss verliert. Ja, bin ich gespannt. Also es ist ja generell so, die Namen, über die wir jetzt gerade so sprechen, die jetzt eben in der T100-Serie sind, das wird, glaube ich, für die nächste Saison, die Saison neigt sich ja so ein bisschen dem Ende, deswegen kann man ja schon so ein bisschen vorausschauen, auch wirklich spannend, wer sich für was entscheidet, welches Format, wie die Formate überhaupt aussehen. Die Pro Series wird es weitergeben, definitiv, da kennen wir den Kalender sogar schon. Das ist die eine attraktive Geschichte. Die andere ist, es geht wieder nach Hawaii. Das könnte für den einen oder anderen, der sich bisher nur auf der Mitteldistanz, in Anführungszeichen nur, aufhält, auch interessant sein, zu sagen, ja, da will ich wieder dabei sein. Wenn das jetzt losgeht, dann bin ich am Start. Ja, was meinst du? Kommt diese Zeit schon? Ich meine, Rico Bogen, Mika Noth, du hast angesprochen, die haben ja keinen Hehl daraus gemacht, dass sie irgendwann auf die Langdistanz wollen. Sehen wir das vielleicht schon nächste Saison?
Ich glaube, dieser Knackpunkt ist einfach Hawaii. Das, was du gerade gesagt hast, dass es jetzt wieder für alle auf Hawaii stattfindet und dass es gesichert auf Hawaii ist für die Männer, wäre es ja quasi, wenn dieses rotierende Verfahren weitergelaufen wäre, auch wieder Hawaii gewesen. Aber ich glaube, dass es jetzt wieder dieser eine große Wettkampf ist, das ist schon ausschlaggebend dafür, dass wir, ich glaube, auch im nächsten Jahr mehr Athleten wieder auf den längeren Strecken sehen. Vor allem diese, in Anführungsstrichen, Kurzdistanzler, die ja jetzt keine Kurzdistanzler mehr sind, die aber bisher nur Mitteldistanzen gemacht haben, wie Hayden Wilde. Nicht Hayden Wilde, jetzt wollte ich Jelle Gins sagen. Hayden Wilde kann ich nicht einschätzen, aber ich würde sagen...
Ich glaube, Hayden Wilde, tatsächlich, das ist mir auch durch den Kopf gegangen, ich glaube, für den ist es noch nicht interessant, Anführungszeichen. So ähnlich wie bei Alex Yee oder so. Die sind auch noch, ne, hast du im Kopf, wie alt er ist, Hayden Wilde? Sonst gucken wir es gleich nach.
Jelle Gins wollte ich sagen, vielleicht auch ein Leo Berger. Du hast es angesprochen, Mika Noth. Fabian Kraft überlegt auch schon, nächstes Jahr eine Langdistanz zu machen. Auch wenn er eher an die Challenge Rot dabei denkt und noch nicht an ein Ironman-gebrandetes Rennen. Aber ich glaube, dass die jetzt mittlerweile auch auf die längeren Strecken wechseln werden, weil auch irgendwann mal was Neues her muss, oder?
Ja, und weil auch, glaube ich, die Attraktivität, die ja vor ein, zwei Jahren auch nochmal mit einem Fragezeichen versehen war, ne? Da haben wir darüber geredet, ja, 73-WM verliert die jetzt an Wert, ne, im Vergleich mit T100 waren wir uns sogar ziemlich sicher, dass das passiert. Dann kam die Pro Series auf einmal aus dem Hut gezaubert und dann sah die Sache schon wieder ganz anders aus. Und jetzt ist die 73-WM ja ein Top-Rennen, ne, auf das man richtig hinfiebert. Und
alle haben gesagt, dass sie die 73-WM einplanen. Patrick Lange hat sogar gesagt, er plant die 73-WM, was jetzt leider nicht der Fall ist. Aber jeder hat gesagt, ich nehme diese 73-WM mit, einfach weil sie so viele Punkte noch für die Pro Series bringt.
Ja, genau. Ich habe es gerade noch mal eben nachgeguckt. Hayden Wilde ist 28 und Jelle Gins ist schon 32, schon in Anführungszeichen. Das heißt, da ist der Zeitpunkt gekommen, ne? An dem man auch durchaus sagen kann, ja, ich bin schnell, noch schnell genug. Und
schnell genug sind sie auf jeden Fall.
Ja, also ne, das ist ja immer die Frage. Bist du noch schnell genug für die Kurzdistanz so, ne? Das ist bei Hidden Wild definitiv so. Und das eben bei den anderen, die mussten dann auch, da ist dann doch der eine oder andere Name, die wir jetzt auch schon gesehen haben und dann, die wir in der Zukunft dann auch wahrscheinlich relativ zeitnah eben dann eben auf der Langdistanz sehen. Und dann, ja, dann wird es ja wieder wild. Das finde ich immer das Coole, wenn dann so neue Namen dazukommen und dann lass uns über den du schon eingangs genannt hast, über Jonas Schomburg reden, der ja auch so einfach reingeplatzt ist in dieser Saison. Ne? Aber auf einmal hieß es, ja, ich probiere mal Südafrika, und seitdem Schomburg hier, Schomburg da, und wir haben die Frage gestellt, ist Jonas Schomburg der beste deutsche Triathlet?
Jonas Schomburg auf die Eins.
Ja, also diese Frage kann man ja durchaus diskutieren. Das wird der ein oder andere wird sagen, nein, auf keinen Fall.
Ja, aber wenn
Fall.
Man der bestplatzierte Deutsche bei der Ironman WM ist, dann kann man schon sagen, dass er vielleicht gerade der beste deutsche Triathlet ist.
Ja, und dieses Rennen hier in der T100 hat das für mich auch nochmal unterstrichen, dass man 6 Tage nach einem hammerharten WM-Einsatz in der Lage ist, in diesem Format nicht zu gewinnen. Das wäre jetzt auch verrückt gewesen. Martin von Riel hat ja auch sowas Ähnliches diese Saison schon gemacht. Nach Südafrika, als er dann in Singapur am Start war, ganz kurz danach. Aber das war jetzt nochmal was anderes. Das war die WM. Das war ein ultra hartes Rennen. Das hat man ihnen allen angesehen. Also wir haben ja im Zielbereich uns aufgehalten, auch dann, was man so hinter den Kulissen nicht sieht. Da hat man auch einen Weltmeister mit einer Spucktüte gesehen. Wir haben Christian Blumfeld im Rollstuhl gesehen. Wir haben Gustav Iden gesehen, der sich wieder hinsetzen musste. Um Patrick Lange, der am Boden lag, minutenlang hinter den Kulissen oder saß und sich ausruhen musste, mit gar keinem sprechen konnte erst, hat sich eine Traube gebildet von wirklich gut platzierten Athleten, die alle so gegrillt waren in Nizza. Ja. Und nach diesem Rennen, und Jonas Schomburg gehörte auch dazu, ne? Den haben wir auch im Sitzen quasi interviewt, dann zu sagen, ja, bisschen Beine ausschütteln und dann machen wir T100 und dann Podium, das ist verrückt.
Ja, vor allem in dieser Reihenfolge, ne? Du hast es angesprochen, erst dieses harte WM-Rennen, was ja auch noch eine halbe Stunde länger dauert als eine herkömmliche Langdistanz für die Profis.
Ja.
Und dann in 6 Tagen danach dann auf dem schnellsten Format, was es über die längeren Strecken gibt, mitzumachen und nur 3 Minuten hinter Hayden Wild, der das Feld dieses Jahr dominiert, nach Belieben ins Ziel zu kommen. Es ist unfassbar. Also diese Leistung zu bringen, ist so krass.
Ja, genau. Und deswegen ist Jonas Schomburg einer dieser Namen, die sofort aus dem Stand zu den Mitfavoriten und damit auch Top-Favoriten, weil die sind für mich gleichwertig, alle Namen da vorne, die wir immer diskutieren bei diesen also bei der WM, da kann man jetzt nicht nur, weil Kasper Stornes gewonnen hat, kann man jetzt nicht sagen irgendwie so, er ist jetzt der Top-Favorit und die anderen sind schlechter. Das wird an anderen Tagen schon wieder ganz anders aussehen können. Deswegen, also die würde ich alle auf einem Niveau sehen, das kann man gar nicht anders machen. Und da gehört Jonas Schomburg auf jeden Fall da rein. Und da wäre es doch für nächste Saison richtig cool, wenn wir da nochmal wieder neue Namen quasi dazu führen könnten. Und ich finde immer auch so, da musste ich jetzt die letzten Tage öfter dran denken, auch bei Jonas Schomburg und so, wie der Wechsel jetzt dann letztendlich von der Kurzdistanz auf die Langdistanz kam und wie er denn da jetzt quasi eingeschlagen ist. Jetzt will ich nicht ihn direkt mit Jan Frodeno vergleichen, aber wenn wir uns dann nochmal dann zurückerinnern, wie es damals bei Jan Frodeno war, der hat ja auch nicht auf der Kurzdistanz aufgehört, weil er da jetzt noch alle Titel der Welt abgeräumt hat. Ne? Er ist dann nochmal im Team, nochmal Weltmeister geworden, ja. Aber ansonsten waren das Platzierungen im Mittelfeld nach einer langen Verletzungshistorie und so weiter, wo er dann gesagt hat, so ja, okay, das war's jetzt. Und dann kommt der Sprung auf die Langdistanz und da hat er auch nicht auf Anhieb alles gewonnen. Ne? Ja. Also da hat er auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, bis er dann tatsächlich dann zu seinem ersten WM-Titel geflogen ist. Und ab da ging die Reise dann natürlich durch die Decke. Aber deswegen, also tut man jetzt niemandem Gefallen, wenn man die vergleicht. Aber mir ist das irgendwie in diesen Tagen nochmal in den Kopf gekommen, so dass so eine Langdistanzkarriere halt auch so starten kann. Ne? Hm. Und dass da einfach auch viele Kandidaten für in Frage kommen.
Und man muss auch sagen, Jonas Schomburg ist einfach auch ein sehr erfahrener Athlet. Also er ist jetzt kein junger Überflieger mehr, der ist ja schon 31 und hat 2x an Olympischen Spielen teilgenommen, hat Weltmeisterschaftsrennen auf der Kurzdistanz gemacht.
Alles gesehen.
den bringt, glaube ich, so schnell nichts mehr aus der Ruhe und der ist da ganz abgezockt und macht einfach sein Ding und man hat es gesehen, es trägt einfach Früchte. Südafrika direkt dritter Platz, dann diese Leistung bei der WM und jetzt der dritte Platz hier bei der T100.
Ja, und ja. Rot dazwischen rot noch. Dazwischen, ne? Also das war, das meine ich, also dem kann man, ja, kann man nicht aus der Ruhe bringen mit irgendwelchen Startfeldern oder so. Nee. Das interessiert ihn alles überhaupt gar nicht, weil er sich einfach da oben auch sieht.
Ja, und man muss, also ja. Wir haben jetzt gelernt, man muss in der Woche vor dem Rennen nur 10 Minuten laufen und 5 Minuten schwimmen und dann ist es perfekt angetapert.
Absolut. Es sei denn, man gehört zu den Norwegern, dann gilt das Motto.
Viel hilft viel.
Ja, genau.
Was war's?
Train more, think less.
So was, ja.
Genau. Ja, okay. wir gucken dann mal, was für uns in der nächsten Saison in Frage kommt. Aber ja, das war krass. Auf was muss man noch zurückblicken, über was müssen wir diskutieren? Man kann noch über sagen wir mal. Wie hat Rico Bogen es ausgedrückt? Pures Chaos, überall rote Lichter. Damit ist nicht die Beschreibung der Reeperbahn gemeint am Wochenende, sondern...
Ich wollte gerade irgendwas Ähnliches sagen, es lag mir schon auf der Zunge.
Sondern die Straßensituation auf den ersten Kilometern der Radstrecke bei der T100. Da war es eng, viele Athleten gleichzeitig aus dem Wasser gekommen und dann laut Rico Bogen auch die Straßen zu schmal, um zu überholen und... überall hat es geblinkt, der Race Ranger ist natürlich gemeint mit den roten Lichtern und man hätte überholen müssen und die Straße hat es einfach nicht hergegeben, zurückfallen auch schwierig und die Offiziellen haben durchgegriffen, haben Strafen verteilt, die Strafen gekriegt haben, sagen, es hätte jeden treffen können und fühlen sich auch dadurch ein Stück weit ungerecht letztendlich behandelt. Ja, es ist dann so, ne, in den Anfangstagen haben wir uns darüber aufgeregt, dass keine Strafen verteilt wurden. Dann leuchtet der Race Ranger rot und dann wissen wir alle, was das bedeutet. Ja, und dann trifft es einen manchmal auch. Klar.
Ja.
Aber das finde ich ist gar nicht so der eigentliche Aufreger daran, sondern das war die Zeitmessung. Und du hast die Stoppuhr rausgeholt und hast nochmal nachgeguckt. Das ist tatsächlich zu einer sehr kuriosen, sagen jetzt einfach mal Panne, weil wenn es Absicht gewesen wäre, wäre es Wild gewesen und nicht Hayden, sondern Wild. Rico Bogen und Kyle Smith fast gleichzeitig in die Panelbox. Rico Bogen ist zuerst da, Kyle Smith kurz danach. Und
da ist Rico Bogen sehr früh wieder weg und ich habe mich erst gewundert, ob das vielleicht bisschen zu kurz war und dann habe ich mich gewundert, warum Kyle Smith so gestikuliert, weil es ihm wahrscheinlich auch aufgefallen ist, aber man sieht die ganze Passage von dem Moment an, an dem Rico Bogen abbiegt und zum Penalty-Tent fährt und dann auch anhält, bis er wieder wegfährt, das ist alles auf Kamera, eine zusammenhängende Szene,
ja.
Und seine Zeit am Penalty-Tent ab anhalten bis losfahren sind nur 42 Sekunden. Und ich glaube, es gibt keine Strafe, die nur 42 Sekunden geht.
Frühstart.
Ja.
Naja, gut. Ja. Sein Glück, aber das Pech hat ihn auch danach noch eingeholt. Die Kette ist abgefallen, nachdem er sich wie ein Berserker wieder an die Spitze gekämpft hat. Dann musste wieder das Ding darauf fummeln und ich glaube, es ist jedem ja schon mal passiert. Ne? Es ist einfach die Pest, das Ding da wieder raufzukriegen. Ja. Und dann waren irgendwann alle mentalen Körner aufgebraucht auf der Laufstrecke dann auch. Und ja. Dann war es halt nicht sein Tag. Aber ja, schon kurios. Letztendlich diese...
Ja, ich weiß auch nicht, wie das so von Referee-Seite passieren kann, dass man einen Athleten richtig stoppt bei Kyle Smith. Das war genau eine Minute und dann irgendwie den anderen zu früh losschickt. Also kann ja auch Rico Bogen nichts für.
Möglicherweise auch ein Missverständnis, dass sie, keine Ahnung, dass er gesagt hat, er darf fahren und dann hat der Schiedsrichter gedacht, naja, komm, jetzt rufe ich ihn nicht wieder hinterher für die paar Sekunden. Aber kurios.
Ja.
Kurios, weil... Ich war gerade wieder am Wochenende bei einem Triathlon hier im niedersächsischen Umland und da ist einem mir auch nochmal bewusst geworden, das war ja quasi auf, ich will es mal sagen, unterste Stufe, aber das sagt nicht aus, weil es klingt so negativ.
Schublade.
Also ein kleiner Triathlon. Einfach ein Dorftriathlon auf der grünen Wiese, einen Bogen aufgebaut und so weiter. Und dann einfach Spaß an der, ja, genau, an Spaß an der, Spaß an der Freude und am Triathlon und davon jede Menge, also richtig geile Veranstaltung. Und dann habe ich aber gesehen, was da alles dranhängt nochmal mit Offiziellen und mit Schiedsrichtern und mit Vorschriften, die eingehalten werden müssen und so weiter. Und da denke ich so, das ist wirklich hier, vielleicht ist auch typisch deutsch, aber ich meine eigentlich bei World Triathlon sollten ja die Regeln durchgängig gehen, ne? Und bei der T100 ist es dann doch immer wieder so, dass es wieder so Fälle gibt. Ich meine, wir können sie alle aufzählen, ne? Drafting-Desaster-Rennen, wo man gesagt hat, so Leute, das kann sich keiner mehr angucken. Das ist albern. Dann immer wieder so Sachen, die Jan Frodenos Beatsuit wissen wir immer noch.
Ja.
Ja, der ihn vielleicht einen seiner wichtigsten Siege überhaupt gekostet hätte. Also für sein mentales Wohlbefinden, sagen wir mal so. Ich glaube, das war ihm damals auch sehr, sehr, sehr wichtig, da zu gewinnen in Milwaukee. Mhm. Wer weiß, ob er gewonnen hätte, wenn er ja die Zeitstrafe gekriegt hätte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte. Da ist immer ist irgendwas. Ne? Auch jetzt wieder die Diskussion um Material, was nicht benutzt werden darf. Ja, nein, kann man nachträglich disqualifizieren? Fragezeichen. Die einen sagen ja, die Veranstalter sagen nee, können wir nicht. Also da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und ja, du hast es schon angesprochen mit den Zeitstrafen. Es gab ja mal diesen Zeitraum, wo sich einfach auch über diese Serie lustig gemacht wurde, ganz öffentlich, auch im Internet von mehreren Seiten und von Athleten selbst, dass einfach nicht durchgegriffen wird mit den Strafen. Das Kommentatorenteam hat sich im eigenen Livestream von T100 oder von der PTO über die Regelauslegung lustig gemacht. Und dann muss man sich vielleicht als Organisation irgendwann nochmal selbst hinterfragen, wie man eigentlich die Integrität des Sports lebt oder wie man Regeln auslegt. Kann ja nur besser werden.
Naja, klar. Es wird auf jeden Fall ja eifrig diskutiert überall und gibt sich auch andere Rennveranstalter, wo also eigentlich bei allen wirst du immer irgendwo was finden und dann ist immer die Frage, welche Messlatte legt
man da an. Ja, wir kamen auch mit Centerline Violation bei Linus Sanders oder alles Mögliche. Man kann alles irgendwie hochkochen so, aber ich glaube, wenn man sich das Ziel setzt, die sich mit Formel 1 oder mit Golf vergleicht und sagt, man hat die beste Übertragung im Triathlon und vielleicht muss man den Mund auch immer nicht ganz so voll nehmen.
Ja, oder gerade und eben auch für Drama und Diskussionen sorgen. Ne?
Ja, aber da muss man auch liefern, wenn man sagt, wir sind die Geilsten. Wenn man sagt, wir sind die Geilsten und dann ist nur alle sagen, hä?
Aber Drama wird immer geliefert und Diskussion. Also, ja, das gibt's immer wieder. Egal, machen wir einen Haken dran und reden lieber über das Frauenrennen und da vor allem über eine, und ich habe es vorhin angesprochen, wir schlagen den Bogen zu Hawaii, über Lucy Charles Barkley, die Siegerin.
Die große Favoritin jetzt für Hawaii, also nach der Performance?
Ja.
Ja.
Ja, also da gilt das Gleiche, was bei den Männern galt. Ich würde jetzt keine über die andere rausheben wollen. Bin ja nicht doof, ne? Ich muss ja nochmal gucken.
Gib doch schon mal einen Tipp, aber
ich
gerade sagen, drei Wochen.
Den Tipp, den gebe ich ja erst später ab. Von daher halte ich mir das noch offen, aber Stand jetzt und das, was man dann so über Vorbereitung weiß und wie das alles so gelaufen ist bisher und und was wir dann alles noch erfahren würden, würde ich halt eben sagen, hat sie nochmal jetzt dafür gesorgt, dass sie von der Athletin, die man ja immer mitgedacht hat, ne, wo man gesagt hat so, naja, vergessen wir Lucy nicht, die ist da immerhin schon mal Weltmeister geworden, Weltmeisterin auf Hawaii und ansonsten ja hat er noch keinen schlechten Tag gehabt, ne? kein einziges schlechtes Ergebnis abgeliefert und wir wissen ja um ihre Art Rennen zu gestalten, wenn sie kann und das haben wir hier schon so oft diskutiert in den letzten Jahren, dass immer ihre Ergebnisse, die dann schon sehr beachtenswert waren oder halt sogar auch sehr, sehr gut, dass im Vorfeld meistens was war, wo man gesagt hat, ja, eine Verletzung, Krankheit, irgendwie nicht in den Griff gekriegt. Irgendwas war immer und manchmal hat es dann trotzdem noch zum Sieg gereicht. 73 WM zum Beispiel, ne, auch ganz stark. Und dann eben dieser große Auftritt auf Hawaii und danach eben lange nichts mehr so richtig. Und in diesem Jahr hat's, finde ich, bis jetzt gedauert, bis zu diesen Auftritten bei der 73 WM, dass man wirklich sagen kann, ja, das ist es. Da kennt man sie gut genug für, dass man eben das auch ableiten kann von dieser 70-3-Leistung zu sagen, das muss eigentlich auf der Langdistanz auch gut funktionieren.
Ja, und ich muss sagen, ich habe sie auch bei der T100 in dieser Saison immer so ein bisschen unterschätzt und vielleicht auch nicht immer mitgedacht bei den Favoriten. Also es war ja immer die Rede von Kate Wolf, die dann seit Singapur einfach mittendrin war, auf einmal von Julien Durand, von Taylor Nipp natürlich, der amtierenden T100-Weltmeisterin. Und ich war immer so, ja, Lucy ist doch eher so eine Langdistanzathletin, ne? Ich weiß nicht, ob die da noch so den Speed irgendwie mitbringt. Und wenn sie schon mal dabei war, dann war es doch immer jetzt nicht so prickelnd. Aber in diesem Jahr jetzt so abzuliefern mit dem Rennen in London und jetzt schon wieder in Spanien, was sie komplett aus dem Training heraus gemacht hat, dieses Rennen, ohne spezifisches Tapering oder irgendwas, ohne richtige Vorbereitung, einfach aus dem Training raus, immer mitnehmen, letzter großer Test vor Hawaii und dann so abzuliefern. Psychisch geht es ja auch für sie eigentlich gar nicht besser, weil sie weiß, ich habe jetzt einfach quasi nichts Spezifisches dafür gemacht und habe einfach mal kurz versucht, wie es geht und so abzuliefern und Kate Wolf und Ashley Gentle auch so zu schlagen.
Ja, und vor allen Dingen nicht nur nichts Spezifisches gemacht für die T100, sondern ja die ganze Zeit jetzt Vollgas auf Hawaii gerichtet.
Das Gegenteil.
Und alle, die das bisher gemacht haben, haben gesagt, das hat mich gekostet auf der T100-Distanz. Ja. Da bin ich einfach nicht so schlagkräftig gewesen aufgrund dieser Vorbereitung und aufgrund dieser Ausrichtung. Und ja, das zeigt einfach, dass da ein sehr, sehr, sehr interessanter Name dazugekommen ist. Und ich finde so ähnlich, so ein bisschen ist es ja bei Taylor Nipp dieses Jahr, ne? Wo wir auch schon gesagt haben, so, da scheint die, sagen wir mal, die Dominanz auch auf der Mitteldistanz, ne, wo wir auch darüber geredet haben schon, die ist nicht schlagbar. Ne? Ja. Dreimal Ironman 70-3 Weltmeisterin, richtig?
Mhm.
Da haben wir gesagt, ja, das ist einfach zu krass. Und jetzt, in diesem Jahr, wo sie sich zum ersten Mal wirklich auch langfristig geplant auf Hawaii vorbereitet, hat sie das vielleicht auch ein bisschen Spritzigkeit gekostet.
Ja, sie ist ja schon mit der Langdistanz ins Jahr gestartet in Texas, hat da zum Glück den Slot direkt geholt und dann, ja, ich sag mal, nur der zweite Platz in San Francisco, wo sie ja im vergangenen Jahr auch so dominiert hat, wo sie auf der Radstrecke allen davon gefahren ist. Das war noch dieser Moment, wo ich dachte, wer soll Taylor Nipp eigentlich schlagen? Hat ja dann, glaube ich, auch in dem Jahr keiner mehr. Dann in Vancouver wieder einen Sieg eingefahren und dann aber auch wieder in Anführungsstrichen nur der dritte Platz in London. Jetzt kommt die spezifische Vorbereitung auf Hawaii. Das heißt, wir werden sie erst danach wieder bei der T100 sehen. Du sagst, es ist immer dieser schmale Grat zwischen gut auf der Mitteldistanz und gut auf der Langdistanz. Manche Norweger kriegen das ganz gut hin.
Ja.
Es ist halt immer dieses muskuläre Profil, was man dann auch mitbringen muss. Und ich meine, Taylor Nipp kommt ja auch von der Kurzdistanz. Also sie hat ja auch schon viel Schnelligkeit einfach in den Beinen. Und da denkt man vielleicht, okay, wenn ich jetzt ein bisschen Langdistanztraining mache, dass das nicht so schnell weggeht erstmal, aber vielleicht ist es einfach bei ihr so, dass die Muskelfasertypen sich so schnell shiften, dass die Langdistanz jetzt vielleicht doch erstmal ihr Steckenpferd wird und nicht mehr die Mitteldistanz.
Ja, und da denke ich ganz häufig drüber nach, ob das nicht auch da jetzt so ein bisschen dazu führt, dass man sie so ein klein bisschen unterschätzt, was Hawaii angeht. Ne? Mhm. Ich meine, die war wirklich ja beim letzten Mal auf Hawaii, das war ja alles wirklich aus der Kalten. Ne? Ich meine, da hat sie ihren ersten Marathon überhaupt, ich erinnere mich noch dran, als sie gesagt haben, so Marathon noch nie gelaufen, aber irgendwie, das muss man eben nicht, dass ich was falsch erzähle, aber hat sie nicht gesagt, sie ist noch nie in ihrem Leben länger als 20 Kilometer gelaufen? Also noch keine 30, meine ich damals, weil sie gesagt haben, ja, warum sollte ich? Und das
20 auf jeden Fall, weil sie schon 73 Weltmeisterin geworden ist, aber ich glaube mehr richtig. Als 30 waren es.
Ja, mehr als 30, genau. Das war wirklich gerade ein Schwachsinnsatz von mir, da hast du recht.
Nicht schlimm. Nicht schlimm.
Ja, also, gut, Gott sei Dank habe ich dich an meiner Seite.
Ich schneide das alles raus.
Ja, genau.
Augen zwinkern.
Vor allen Dingen den Satz einzuleiten mit "Ich erinnere mich noch" und dann so einen Quatsch zu erzählen, ist auch eine großartige Leistung.
Ich erinnere mich, dass ich lüge.
Nein, ich erinnere mich daran, an ihren Auftritt, wie unbedarft sie war und beim Radfahren mit jedem gequatscht hat. Und
ja. Mit dem Kameramotorrad.
Ja, und Littering noch aus Versehen, weil die Flaschen da nicht gehalten haben und so. Und dann, ja, das war ein bisschen Lehrgeld so. Und ich glaube, das passiert alles nicht mehr. Da werden wir ganz interessant das sehen. Ja, ich bin wirklich gespannt auf Hawaii dahingehend, dass wir, und das ist so ein bisschen die Parallele zu den Männern, es ganz unterschiedliche Saisonverläufe bisher gibt, ne? Wenn man an Cat Matthews und Laura Philipp denkt, die ihren Favoritinnenstatus schon mehrfach untermauert haben dieses Jahr, und zwar richtig krass. Ne? Und dann eben so Athletinnen wie Lucy Charles Barkley, die jetzt erst dazukommen, Taylor Nipp, die auf der Langdistanz, klar, zweiter Platz in Texas, aber hinter einer der Top-Favoritinnen. Ne?
Und dann, ich muss noch sagen, Marathon in 3:04 in Texas.
Ja.
Also konkurrenzfähig ist man damit nicht,
ja,
wenn das auf Hawaii so laufen sollte.
Und das ist nämlich der Punkt, das war bei den Männern aber auch so. Da gab es ganz viele, für die die Saison ganz unterschiedlich gelaufen ist. Und für den, die es am allerbesten gelaufen ist, Christian Blumenfeld, der ist am Ende Dritter geworden. Und er hat an dem Tag mit den anderen, die halt über die Saison immer besser, 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 besser geworden sind und dann wirklich den Peak am Tag, auf den es ankam, hatten, nicht mithalten können. An dem Tag knapp zwar, aber hatte das Nachsehen. Das, was ich damit sagen will, ist halt einfach, ja, es kann so viel passieren in der Saison, und das hat unter Umständen, ja, kann es ja neben am Tag der Tage noch ganz anders sein, und das ist es, was es so schön macht, und jetzt sind es ja tatsächlich nur noch ein paar Tage und dann geht es ab. Ach, ich freue mich. Favoritin ohne Ende.
So ist es.
Ja, das ist es im Prinzip zur T100, oder? Jetzt wird es erstmal ein bisschen ruhiger. Das nächste Rennen in Wollongong, sensationeller Name, aber noch ein bisschen hin.
Findest du besser, Wollongong oder Mululaba?
Mululaba.
Mululaba heißt es?
Wollongong finde ich besser. Oder Chattanooga. Chattanooga ist ein anderes Land, aber da kommen wir nachher auch noch zu. Lass uns aber, weil wir ja zurückblicken, auch nochmal einmal ganz kurz zurückblicken auf den Ironman Wales. Leider haben wir nicht wahnsinnig viel gesehen am Wochenende, aber wir haben einen deutschen Sieg davon getragen. Wir, in Anführungszeichen. Franzi Hofmann hat ihn sich gesichert.
Ja, erster Profisieg, auch über die Langdistanz. Das erste Kona-Ticket gebucht der Frauen für nächstes Jahr. Kann man schon mal so machen.
Ja, das ist ja immer, es gibt ja diesen Reiz der frühen Rennen in Anführungszeichen, und da gehört Wales aber nicht dazu, weil dann natürlich, wenn du qualifiziert bist sozusagen, also für die Top-Favoriten, ne? Also so, dann ist der einfach, der haut ja nicht hin, der ist ja zu früh sozusagen, ja. weil er einfach immer kurz vor Hawaii kommt. Und das können quasi nur Leute in Anspruch nehmen, die nicht qualifiziert sind für das aktuelle Jahr, aber schon sehr, sehr weit dann in die Zukunft planen können. Ja, und du sagst es halt, einfach Haken dran gemacht. Das ist die eine Sache, aber ich glaube tatsächlich auch, meinst du, also die Quali ist dann natürlich die eine Sache, aber es ist ja dieses Rennen, bei dem ich noch nie war, aber was mich vom ersten Mal, dass ich Bilder davon gesehen habe, sowas von fasziniert hat, und von dem ganz, ganz, ganz viele sagen, das ist das schwerste Rennen auf dem Ironman-Zirkus. Es gibt kein schweres. Aber auch alle, die schon mal da waren, sagen, es gibt kein geileres.
Ja, das glaube ich. Ich glaube auch, die Stimmung ist richtig geil in Wales.
Ja.
Vor allem, wenn es regnet.
Ja, und das war dieses Jahr gar nicht der Fall. Nee. Ich hab gewartet auf Bilder und habe mich schon gefreut auf Dauerregen und elendige Dramen an den Bergen und in den Wellen und so weiter. Aber ja, die Wellen hat es gegeben, aber ja, der blaue Himmel hat mich schwer irritiert.
Dann das gibt es auch in Wales, ja, unfassbar.
Dann wirken auch diese Feuerfontänen gar nicht mehr so bedrohlich, wenn da auf einmal blauer Himmel ist. Also gut, da müssen wir dann noch ein bisschen dran arbeiten, dass das Image da auch weiter gefegt wird. Aber ich glaube, man kann schon sagen, eins der härtesten Rennen, glaube ich, auf dem Ironman-Zirkus, die man sich aussuchen kann. Ja. Das ist es bestimmt. Ja, und Franzi Hofmann hat sich's gegönnt.
Ja, solide Vorstellung von ihr auf jeden Fall. Schnellster Swim-Split mit sage und schreibe 9 Minuten Vorsprung aus dem Wasser gekommen.
Ja, wie gesagt, ich habe jetzt keine Übertragungsbilder, aber alles, was ich so gelesen habe von Teilnehmern, haben auch gesagt, dass es einfach wieder brutale Bedingungen gewesen sein soll. Und ich bin ganz ehrlich, liebe Eugel, ja auch immer so im Hinterkopf spukt das immer, aber ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Wir waren beide in Nizza in den Wellen und das hat uns schon gereicht, so ehrlicherweise. Und das war ja Pillepalle. Ich meine, gut, das war der eine Tag, an dem die meisten Wellen waren. Also nicht, dass ihr denkt am Renntag oder so, da war es ja gar nicht so schlimm. Aber das ist ja nochmal ein Vielfaches und ich kann mir gar nicht so richtig ausmalen, was das bedeutet, da drin dann eben 3,8 Kilometer zu machen.
3,8 Kilometer in Flugzeugturbulenzen schwimmen.
Ja.
Ui.
Ja, und danach geht's ja weiter, ne? Dann geht's, dann muss man erstmal den Berg hoch, um überhaupt zu seinem Fahrrad zu kommen. Da ist schon, hat der Rennveranstalter schon mal das erste Hindernis dahingestellt. Diese Riesenwand, die man da erklimmen muss. Kann sich Schuhe anziehen, kann man da schon platzieren und so weiter, weil es wirklich weit ist.
Ich finde diese Wechselzeit noch immer so geil. Es ist alles dabei von 7 Minuten bis 12 Minuten.
Ja, das ist einfach ein weiter Weg. Ja. Aber ja, also geil, ich freue mich darauf, das vielleicht irgendwann mal zu sehen. Und ich find's cool. Jetzt immer, ich freue mich immer, wenn dann auch deutsche Athletinnen da am Start sind und ja, das Ding nach Hause holen. Also, Ironman Wales. Das war's so vom Wochenende. Was kann man sagen zum Ausblick?
Ich würde noch über die Challenge Sanremo sprechen.
Ja, ach, natürlich. Natürlich. Ja, ich habe nur an die Frauen gedacht, aber jetzt kommt ein Männername, den du reinwirfst.
Der ist auch schon qualifiziert für Kona 2026.
Das ist ein richtiger Frühchecker.
Beim Ironman Switzerland, der es in diesem Jahr ja leider nicht geschafft hat zur WM. Mehrfach versucht, es hat nicht geklappt. Jetzt ist Leonard Arnold aber qualifiziert und hat auch die Challenge Sanremo gewonnen. Auch wieder ein guter Start quasi ins Jahresende für ihn.
Ein Start ins Jahresende. Ja, genau, weil jetzt beginnt ja so ein bisschen diese Parallelzeit, ne? Während irgendwie wir hier uns voll auf die Ironman WM Ausgaben dann konzentrieren und dann eben sich jetzt alles auf Hawaii fokussiert, passiert ja irgendwie an anderen Orten dann, abgesehen von 73 WM und T100 Finale und so, auch eben schon diese ganzen Rennen, wo du dich qualifizieren kannst und so weiter. Und wenn wir da vielleicht mal drauf gucken, was so ansteht und was passiert, dann gibt es gar nicht mehr so viel dieses Jahr, aber es gibt noch ein paar interessante. Und einer davon ist auf jeden Fall der Ironman Chattanooga. Denn das ist jetzt so, und das werden viele, viele, viele Athleten nutzen. Es ist also eine relativ lange Startliste, Männer- und Frauenfelder vertreten. Und ja, wir haben es vorhin gesagt, also natürlich auch viele Namen da drauf, die jetzt nur sehr, sehr Eingeweihten was sagen werden. Aber ein Name steht da oben mit der Nummer 1, der den auch, glaube ich, schon gewonnen hat, zumindest als Age Grouper. Sam Long.
Ich glaube auch schon als Profi.
Ja.
Sam Long, ja. Auch frisch von Nizza, wieder in die Heimat gereist nach seinem Europaaufenthalt bei Oma in Italien. Geht es wieder rund. Und Chattanooga war, glaube ich, auch im vergangenen Jahr Duathlon wegen Wetter, meine ich. Da hat Andi Dreiz sich schon qualifiziert für dieses Jahr für die WM.
Ja, jetzt ist gefährliches Halbwissen, aber das ist doch auch mit Rückenströmung, glaube ich, ne? Oder auch Gegenströmung, und wenn die Strömung im Fluss zu stark wird,
dann wird's abgesagt.
Wird das Schwimmen abgesagt, genau. Ich glaube aber eher mit Rückenströmung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Also mal schauen, wie das Wetter in diesem Jahr wird, aber Sam Long hat auf jeden Fall als einer der bekanntesten Athleten auf jeden Fall da gute Karten, schon mal einen Slot zu holen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es gibt. Das werde ich schnell nachschauen.
Ja. Und es gibt
zwei Stück.
Es gibt tatsächlich auch noch durchaus andere Namen noch auf der Startliste, die auch slotwürdig und slotverdächtig sind. Man muss mal gucken, wie lange das so bleibt noch, ob da nicht tatsächlich der eine oder andere vielleicht noch zurückzieht. Fast schon Running Gag, Cameron Wurf steht drauf. man weiß es nicht. Also, ne, er taucht ja auch manchmal dann auf bei Rennen, aber ich meine, der hat es tatsächlich wahrgemacht. Er hat einfach gesagt, er macht alle Rennen dieses Jahr. Natürlich macht er nicht alle Rennen, aber er hat sich überall auf die Startliste setzen lassen. Ja. Bin ich auch mal gespannt, ob Ironman das im nächsten Jahr noch erlauben wird. Aber er ist nicht der Einzige. Peter Hamrick steht noch drauf, Trevor Foley, Dylan Manier, Jesper Swenson, Cody Beals, das sind ja alles Namen, die schon Rennen gewonnen haben. Mhm. Und aus deutscher Sicht Florian Angert, der auch viele Anläufe gemacht hat dieses Jahr, für den es auch nicht geklappt hat und der einfach jetzt weiter machen muss, ne? Und jetzt eben in den USA war schon häufig für ihn ein gutes Pflaster.
Ja, St. George kommt einem da direkt in den Kopf.
Absolut, aber auch Tulsa hat er ja gut abgeschnitten schon und ja, also von daher, es lohnt auf jeden Fall hinzugucken, es lohnt auf jeden Fall auch nochmal zu gucken, wer dann tatsächlich wirklich am Start ist und wer sich diesen Slot dann holt, ne? Aber das ist so der erste dieses Jahr.
Zwei Slots sogar.
Zwei Slots, genau. Und ja, da kann man dann schon am Ende der Saison dann vielleicht noch auch nochmal, ja, ich muss ja nochmal an Sam Long denken, der wieder einmal, muss man sagen, sensationell gestartet ist in die Saison mit wirklich bemerkenswerten Ergebnissen, die wir aber alle wieder vergessen haben, weil es danach einfach mehr so gar nicht mehr lief so. Und jetzt ja auch der 14. Platz bei der Weltmeisterschaft. Ja, Top 15 muss man halt auch erstmal machen, aber ja, glaube ich, hat er andere Ansprüche. Ich bin gespannt, wie er das drehen kann. Vielleicht dann eben, wenn es nächstes Jahr nach Hawaii geht, vielleicht ist das eher was für ihn. Wir werden sehen. Ja, ja, das auf jeden Fall so der Ausblick in Chattanooga. Und auch auf der 73-Distanz gibt es am Wochenende noch ein Rennen im Augusta. 73 Augusta. Und auch da unfassbar viele Leute am Start. Und ein sehr prominenter Name ganz oben, Lionel Sanders. Möglicherweise das Comeback-Rennen. Ich kann es mir zwar ehrlich nicht so richtig vorstellen, aber Ironman ist eigentlich immer sehr gut in letzter Zeit, Namen zu streichen von der Liste, die nicht kommen. Möglicherweise hat er sich das aber auch oder hält er sich das sehr lange offen, war ja, außer Gefecht gesetzt für sehr, sehr lange Zeit, trainiert wieder und hat die 73 WM im Auge. Mal gucken. Ich weiß nicht so richtig, wo der Hintergrund liegen könnte, zu sagen, ich will jetzt nochmal ein Rennen machen, wenn die Zeit schon knapp ist.
Vielleicht schon Quali für nächstes Jahr?
Nizza. Ja, aber ganz ehrlich, Lionel Sanders holt die Quali auf der 73-Distanz mit einem Bein, wenn er fit ist wieder. Die Frage ist, also auch im nächsten Jahr, weil er macht natürlich ja wieder Oceanside und macht natürlich wieder St. George und weiß was ich was alles. Und da holt er sich die Quali. Also das ich habe ein Fragezeichen da. Ich weiß nicht, wo da der Hintergrund
Vielleicht liegt das irgendwie gerade auf dem Weg von Hawaii nach Europa, dass man kurz in Augusta einmal hält. Ich fand das so lustig, dass Leute schon geschrieben haben, Lionel, du bist in die falsche Richtung geflogen.
Ja, das war in der Tat ein bisschen witzig. Also, dass er jetzt auf Hawaii trainiert hat, war in der Tat ein bisschen lustig, als alle anderen eben die andere WM gemacht haben. Das waren gute Bilder, ja, definitiv. Ja, also das bleibt auch abzuwarten, ist auch alles ohne Übertragung, von daher werden wir erstmal nichts sehen, sondern werden das im Auge behalten, wer sich da qualifiziert und wer da vielleicht nochmal einen Ausruf
zeigen. Ja, aber auch da ein gutes Feld, einfach Sam Appleton, Jason West am Start, Ben Canute, das ist schon mal, ja.
Ja, das hat auf jeden Fall erstmal, wollte ich gerade sagen, das hat erstmal Potenzial, dass es nicht diesen einen Top-Favoriten geht, wo du sagst, ja okay, das ist auch dann relativ klar, wer gewinnt. Das kann man in diesem Fall dann nicht sagen. Ja, bei den Frauen, ja.
Die zwei Großen.
Ja, Paula Finlay, Jackie Herring sind da sicherlich die Favoriten, kann man glaube ich so sagen, oder? Ohne dass ich
auf jeden Fall.
Ja, bisschen kleiner auch insgesamt, ja. Das ist natürlich immer, viele Amerikanerinnen, die nutzen natürlich dann diese Termine vor der Haustür, in Anführungszeichen, gibt es ja in den USA dann auch nicht so richtig, aber keine Überseeflüge machen zu müssen. Das sind so Zwischenrennen. Ich bin mal dann auch gespannt, hinten raus, gerade auf der Langdistanz, gibt es dann noch zwei Termine, glaube ich. Arizona und Cozumel. Wo man noch die Chance hat, dieses Jahr sozusagen in Aktion zu treten.
Cozumel ist ja auch immer dafür gut, dass man vielleicht da auch mal eine erste Langdistanz macht.
Ja.
Also wenn ich an Maarten van Riel denke, zum Beispiel.
Christian Blumenfeld. Auch.
Man darf gespannt sein.
Ja, und immer auch, ja, ist natürlich auch für die Europäer auch eine weite Reise, aber auch eine schöne Reise. Kollege Simon Müller hat das ja gemacht, hat sich da auch qualifiziert damals. Ist mit Sicherheit ein fantastisches Ziel. Auch immer ordentlich ausgestattet mit Slots. Das ist auf jeden Fall die Frage. Aber ich meine, gut, das hat man dann ja auch nicht exklusiv das Wissen, dass es da den einen oder anderen Slot gibt. Da sind viele genau deswegen da. Oder halt einfach, um das zu genießen. Oder einfach mal eine richtig gute Schwimmzeit hinzulegen.
So.
Ja.
Mach doch mal Cozumel.
Mach ich doch mal Cozumel. Warum denke ich eigentlich über Wales nach? Vollidiot. Egal. Wir machen uns diese Gedanken jetzt weiter. Und für heute würde ich sagen, machen wir mal einen Haken dran, oder?
Yes.
Und dann tauchen wir aber demnächst schon sowas von ein in WM-Vorbereitung.
In den Pazifik tauchen wir ein.
Ja, also ich du. Zumindest. Ja.
Traust du dich? Machst du es?
Ja, vorne die Füße habe ich immer drin. Ich muss ja fotografieren, wie alle anderen am Digmi Beach stehen und sich präsentieren und rausgucken auf die Bojen, die irgendwo am Horizont sind, wo man dann hin muss. Und naja, ich habe es letztes Jahr gemacht. Ich habe jetzt wirklich, ich kann von mir sagen, ich habe jeden Zentimeter der gesamten Wettkampfstrecke schon sportlich absolviert. Nur nicht alles am Stück und nicht im Wettkampf. Aber ansonsten kenne ich da alles. Muss ich nicht unbedingt nochmal haben, das Schwimmen. Mir reicht das vorne bis zur Boje. Ob ich zum Kaffeeboot schwimme, das überlege ich mir dann nochmal. Ja. Aber schwimmen werde ich auf jeden Fall. Wegen der Fische. Gut. Es war mir eine Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns auf diesen Kanälen und auf allen anderen natürlich auch. Guckt und auch euch um auf Triathlon Insider, unserem YouTube-Kanal, auf trimark.de. Da gibt es jede Menge Infos und wir halten euch auf dem Laufenden über alles. Und natürlich gibt es auch die neue Triathlon. Demnächst, um nicht zu sagen morgen, ist EVT am Kiosk. Das Heft. Es ist sehr gut. Du hast einen Großteil darüber geschrieben. Du hast analysiert, wie die Norweger zu ihrem Triumph gekommen sind in Nizza. Quasi Teil 2. Denn wir haben Anfang des Jahres, da haben wir uns schon gegenseitig so ein bisschen auf die Schulter geklopft, haben wir gesagt, wir müssen unbedingt über die Norweger nochmal was machen. Auch wenn die Leute, es hieß immer so, warum immer über die Norweger? Weil wir quasi geahnt haben, dass es dieses Jahr das norwegische Jahr wird. Und es wurde, wie hat Christian Blomfeld gesagt, das Revenge Year. Und es ist noch nicht vorbei. Das beobachten wir, das schreiben wir alles auf und jetzt machen wir wirklich einen Deckel drauf. Bis dahin, vielen Dank und ciao.
Tschüss.